Also ich habe früher schon, als ich noch Single war, habe ich, Dates mit Jesus gehabt. Und ich weiß, ich habe die Sternschnuppen angeguckt. Habt ihr die Sternschnuppen gesehen dieses Woche? Wunderschön. Nach der Sonnenfinsternis waren wir alle als ganze Familie an einem Wald und haben Lobpreis gemacht. Und wir sind blieben, bis es dunkel war. Und dann haben wir die Sternschnuppen gesehen. Alle außer ich, die ersten paar. Und dann zum Schluss habe ich auch noch welche gesehen. Aber ich bin so ein Romantiker und dann hat Gott mir eine Frau gegeben, die gar nicht so romantisch ist. Das war am Anfang ein bisschen schwierig. Aber was ich sagen will heute Abend, ich glaube, dass Jesus uns in eine neue, tiefe Begegnung mit ihm führen will. Intimität, die du nicht nur hier brauchst, sondern die du mitnehmen darfst in deinen Alltag. Amen? Okay, so, ich werde ein bisschen rumjumpen. Sobald ich gewusst habe, dass ich länger da bleibe, hat Jesus zu mir gesagt, du hast einen Teil 2 von letzter Woche. Herrlichkeit Gottes Teil 2. So, das will ich einfach, und heute wird es vielleicht ein bisschen mehr hoppelig wie letztes Mal, aber das ist okay, weil es geht nicht um eine perfekte Predigt, sondern es geht um eine Einladung Gottes, der uns einlädt in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm. Amen. So, ich mache mich verletzlich heute. Und wie letztes Mal seid ihr nicht nur Zuhörer, sondern ihr seid Teilnehmer, okay? Okay. So, das Erste, was ich, weil ein paar hier waren letztes Mal nicht da. So, jetzt frage ich einfach mal ganz frei raus, Klaus und Anne waren nicht da und andere, was blieb hängen? Was erinnert ihr euch von letzter Woche? Was sind Dinge, die für euch herausgestanden sind? Gott ist treu. Genau, dass wir, wenn wir das Wort Gottes lesen, nicht einfach nur lesen, sondern Fragen stellen. Wenn immer du in das Wort Gottes reingehst, stell Fragen. Weil wenn man keine Fragen stellen kann, der Heilige Geist nicht zu uns sprechen. Manchmal sind wir einfach nur, Jack, ich habe wieder ein Kapitel gelesen, aber die Fragen zu stellen sind wichtig. Jawohl. Yes. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen wollen, müssen wir Jesus anschauen. Im Alten Testament hat Mose gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott hat gesagt, du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen und leben. Kein Mensch kann sie sehen und leben. Aber die gute Nachricht des Evangeliums ist, dass in Christus Jesus der unsichtbare Gott sichtbar wurde. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und so jedes Mal, wenn wir Jesus anschauen, jedes Mal, wenn wir Zeit in seiner Gegenwart sind, werden wir verändert in sein Ebenbild. Okay, jetzt rede ich schon wieder. Was ist noch stecken geblieben? Genau, wir haben uns Zeit genommen, wie können wir eigentlich die Herrlichkeit Gottes sehen? Und Dinge, die zusammenkommen, wo ihr mit reingetragen habt, war im Gebet. Wir sehen Gott und das ist ganz arg wichtig. Gebet ist nicht ein Programmpunkt in deiner Woche. Es ist nicht nur, wir treffen uns zum Beten von 7 bis 9 oder von manche von euch von 9.30 Uhr bis 9.45 Uhr und dann hast du wieder einen Check gemacht. Gebet ist Zeit mit Gott verbringen. Amen. Gebet, was haben wir noch gesagt? Bibel lesen, das Wort Gottes aufnehmen. Und manches Mal, seit 4 Jahren lese ich jedes Jahr durch die Bibel. Und es ist interessant, manchmal weiß ich nicht immer alles noch. Aber während ich das gemacht habe, durch die ganze Bibel zu lesen, war ich plötzlich ein größeres Bild, wird klar für mich, dass die Bibel nicht nur einzelne Bücher sind, sondern dass es eine ganze Geschichte ist, die Geschichte Gottes, die Liebe Gottes für die Menschheit. Von Anfang bis Ende, jeder Teil davon, nicht nur das Neue Testament, es fängt im Alten Testament an. Und wenn du anfängst mal das durchzulesen, immer und immer wieder, weil manches Mal vergisst du Sachen, plötzlich gehen dir Sachen auf, die du vorher nie gesehen hast. Zum Beispiel, was wir letztes Mal auch geredet haben, dass manche Themen sich durch die ganze Bibel ziehen. Herrlichkeit Gottes zieht sich durch die ganze Bibel. So, Bibel lesen. Was noch? Gebet, ja, was noch? Ja? Mit dem Herzen hören, genau. Hören, Gott, also nicht nur zu beten, sondern auch zu hören. Zeit zu nehmen mit Gott, still zu sein und zu warten. Ist ganz arg schwierig in unserer Gesellschaft. Zu warten ist schwierig für uns in unserer Gesellschaft. Ja, du warst gar nicht da. No. Glauben, dass der Herr uns schon seine Herrlichkeit gegeben hat. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Interessanterweise. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. So, wenn Christus in uns lebt, dann ist die Hoffnung der Herrlichkeit schon sichtbar in uns. Eins, was wir letztes Mal auch noch angesprochen haben, ist das Abendmahl zu nehmen. Abendmahl ist ein sehr wichtiger Punkt, die Herrlichkeit Gottes anzuschauen. Die erste Gemeinde, die frühe Gemeinde, sie hat das immer, wenn sie zusammenkommen, haben sie das Abendmahl genommen. Jesus hat gesagt, tut es zu meinem Gedächtnis, bis ich wiederkomme. Und so heute Abend wollen wir einfach mal ganz bewusst ein bisschen mehr Zeit nehmen und ich will euch mit reinnehmen in das, wie wir bei uns in der Gemeinde Abendmahl feiern. Wir feiern Abendmahl, you know, jede Woche zusammen. Wenn wir zusammenkommen, Mittwoch und dann am Sonntag, nicht jeden Sonntag, aber regelmäßig sonntags. Aber wir haben angefangen zu verstehen mehr und mehr, dass das Abendmahl, es ist interessant, manche der Kirchenväter haben es so ausgedrückt, das Abendmahl ist wie ein Kuss des Himmels. Das finde ich gigantisch. Das ist nicht einfach nur, ha ja, jetzt nehmen wir da ein Brot und ein bisschen Traubensaft oder Wein, sondern das ist eine Begegnung mit Gott. Das ist das, was eigentlich das Wichtige ist. Das heißt nicht, dass wir Gott nur so begegnen können, aber das ist einer der Begegnungen mit Gott. So, lass mich einfach kurz beten. Komm, Heiliger Geist. Halleluja. Wir laden dich ein, dass du Jesus uns offenbarst. Jesus, es geht um dich und um nichts anderes. Und so betet man, dass du kommst, dass du durch die Kraft des Heiligen Geistes deine Heiligkeit, deine Herrlichkeit uns offenbarst, dass du uns mit auf eine Reise nimmst, näher ans Herz Gottes. Dein Wort sagt, dass wir lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Und so oft verstehen wir oder wird es in uns kalt, weil wir deine Liebe gar nicht mehr so richtig in Empfang nehmen. Heute Abend bete ich, dass wir ganz neu deine Liebe in Empfang nehmen, sodass dass es uns möglich ist, weiter auch andere zu lieben. Das erste Gebot sagt, lieb den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selber. Es fängt an, Gott zu lieben, weil aus der Liebe Gottes wir nur andere lieben können. So bete ich, komm, Heiliger Geist. Wir wollen und brauchen mehr von Jesus in unserem Leben. Komm und wirke unter uns. Ich bete, dass du uns einen Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis Jesu Christi gibst. Und ich bete, dass das Reden meines Wortes und die Gesinnung meines Herzens wohlgefällig vor dir sind. Mein Gott und mein Erlöser. Amen. Vor einigen Jahren hatte ich einen Traum und in dem Traum wurde ich eingeladen, auf eine große Konferenz zu sprechen. Und als ich auf die Bühne lief oder auf die Bühne kam, hat sich plötzlich alles ganz komisch angefühlt. Und ich habe rausgefunden in dem Traum, dass ich auf eine Satanistenkonferenz eingeladen wurde. Ganz komisch. Und ich habe gemerkt, ich habe angefangen, bin da oben gestanden, da war eine Gitarre neben mir gestanden. Ich sage, ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe gesagt, Jesus, was mache ich? Die sind nicht hier, um mit mir zu hören, mich anzuhören, sondern die waren da, um also gegen mich. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich einfach in Zungen sprechen. Dann habe ich angefangen, Zungen zu sprechen. Und dann haben sie angefangen, Zungen zu sprechen. Aber das war nicht vom Heiligen Geist geleitet. Und ich habe das zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass sie das auch haben. Nur auf andere Art und Weise. Und dann habe ich gemerkt, ja, das bringt nichts. Und dann habe ich die Gitarre in die Hand genommen, ich habe angefangen, Lobpreis zu machen. Und dann habe ich die Gitarre runtergemacht und Jesus hat angefangen zu mir zu sprechen und gesagt, sprich über das Blut Jesu. Und ich habe angefangen, über das Blut Jesu zu sprechen, und in dem Raum, der vorher ganz laut war und viele Leute haben versucht, mich zum Schweigen zu bringen, plötzlich ist alles ruhig geworden. Und manche davon haben gesagt, hört ihm nicht zu, wenn er mal zuhört, dann kommt, dann seid ihr gebannt von seiner Rede. Und ich habe gedacht, na, das ist komisch. Aber ich habe angefangen, über das Blut Jesu zu reden, und plötzlich haben sie alle wie gebannt geschaut. Und Gott hat zu mir gesprochen und gesagt, der Teufel und die Dunkelheit versteht mehr die Wichtigkeit des Blutes wie mein Volk. Und Gott hat angesprochen, zu mir zu sprechen, und hat gesagt, das Blut Jesu ist so kraftvoll. Kraftvoller wie jede Kraft der Dunkelheit. Und es war, was sie dann weitergegeben hat, und es hat sie so in den Bann gerissen, dass da eine Kraft ist, die stärker ist wie jeder Fluch, stärker ist wie alles andere. Und Gott hat zu mir, ich bin aufgewacht, und das war wie wenn ich dort war in dieser Konferenz, echt. Und ich bin aufgewacht, ich habe die Herrlichkeit Gottes in meinem Bett gespürt, und Gott hat gesagt, du, eines Tages wirst du das erleben. Bis jetzt habe ich es noch nicht erlebt. Ich warte noch drauf. Aber heute Abend will ich mir eine kurze Zeit nehmen, dass wir zusammen die Wichtigkeit des Blutes Jesu anschauen und die Wichtigkeit des Abendmahls. So, lass uns zu Hebräer 10 gehen, wenn du deine Bibel da hast. Hebräer 10, 19 bis 22. Und da wir gesagt haben, wir sind Teilnehmer, wer liest das? Kurz mal, wer will das lesen? Hebräer 10, hier oben ist auch, du kannst auch von da vorne lesen, wenn du das wollt. Willst du es lesen?
Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt, vom bösen Gewissen, und den Leib gewaschen mit reinem Wasser.
Was springt dir ins Auge, wenn du das liest? Freimütigkeit zum Thron des Gnade treten dürfen. Wir haben Freimütigkeit. Dass wir gereinigt sind vom bösen Gewissen. Aha, Gott hat uns einen neuen, lebendigen Weg eröffnet. Ja, dass wir wahrhaftigem Herzen und vollen Gewissheit des Glaubens. Dass Jesus unser Hohepriester ist, das verändert alles. Im Hebräer 4 sagt es, dass wir einen Hohepriester haben, der sich in uns hineinversetzen kann. Und deswegen dürfen wir kommen mit Zuversicht zum Thron der Gnade, wenn wir Hilfe brauchen. Yes, das ist das, was die Jahre auch gesagt haben. Herzen sind gereinigt. Ja. Nee, ist gut, super. Irgend noch was anderes? Freimütigkeit, yes. So, lass mich fragen, was sind Fragen, die hochkommen, wenn ihr das lest? Wie man jetzt eintritt ins Heiligtum, ja? Anderes, aber es geht ähnlich. Was ist der neue Weg? Der neue, lebendige Weg. Was ist das? Ja? Irgendwelche andere Fragen, die euch kommen, wenn ihr das lest, wo euch wundert? Wie letztes Mal, wisst ihr, manches Mal, wenn wir keine Fragen stellen, wir denken, wir wissen schon einmal alles, aber manchmal ist mal Pause zu machen und zu sagen, was für eine Frage stellt sich, wenn ich das lese? Wie sieht der neue lebendige Weg aus? Ja? Irgendjemand anders noch? Ja, wir sind gewaschen am Leib, wird reinrasen. So, was ist die Frage? Ja, so was ist die Frage für dich da? Ja, ist, können wir immer kommen. Egal, was wir gewollt haben, ja. Okay. Lass uns das zusammen nochmal lesen. Können wir aufstehen zusammen? Manchmal, wenn wir das Wort Gottes zusammen lesen, ich weiß, es wird heiß und aber Jesus, wir beten, während wir das nochmal zusammen lesen, dass es in uns aufgeht, das Wort Gottes, dass du uns durch den Geist Gottes zu uns sprichst. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib Jesu gewaschen mit reinem Wasser. Halleluja. Dankeschön. Dürft ihr bitte hinsetzen. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, was feiern wir? Was feiern wir? Jesu Tod? Und was tut das Brot uns symbolisieren? Sein Leib, das ist sein Fleisch, richtig? Und das Blut, oder sorry, jetzt habe ich es, der Traubensaft oder der Wein, was symbolisiert das? Sein Blut. Das hört sich komisch an, ja? Sein Fleisch. Also es ist ja Brot. Aber hier steht, einen neuen lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Die Frühkirche und die Kirchenväter sahen das Abendmahl als einen wichtigen Bestandteil der Gemeinschaft. In Apostelgeschichte 2, Vers 46, kannst du das kurz, du bist super, Jareb, das ist richtig gut. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtsein des Herzens. Viele der Kirchenväter oder viele Kommentatoren auch glauben, dass es nicht nur eine Brotzeit war, die sie zusammen gegessen haben, sondern wenn sie das Brot brachen, das ging es darum, dass sie das Abendmahl gefeiert haben. Jesus immer und immer wieder, interessanterweise, wenn er das Brot brach, haben ihn seine Jünger erkannt. Die Jünger von Emmaus, sie wussten, sie haben Jesus nicht erkannt, als er das Brot brach. Warum? Das hat sie erinnert, an dass wir das Abendmahl ihnen gebracht hat. So, die Jünger und die Jünger der ersten Jünger eigentlich verstanden das Abendmahl als ein Sakrament. Und in unserer Kirchengeschichte ist es ja immer schon auch was für manche Leute, oh, ein Sakrament, das war für manche auch ein Fluch. Also, die haben das als Fluch benutzt. Und ich habe die meiste Zeit auch nicht verstanden, was es bedeutet. Aber während ich mehr studiert habe und gelernt habe, habe ich was Tolles gelernt. Einer der frühen Kirchenväter hat gesagt, dass ein Sakrament ist ein, was es ist ein sichtbares Zeichen der unsichtbaren Gnade Gottes. Das ist, was im alten Kirchen, in der alten Kirche war das war nicht irgendwas, wo wir jetzt Angst haben müssen, sondern es war ein sichtbares Zeichen der unsichtbaren Gnade Gottes. Und das Tolle ist, dass durch die ganze Bibel hindurch Gott sich sichtbar gemacht hat, zu seinem Volk, aber trotzdem das nicht bedeutet, dass Gott dieses symbolische Zeichen ist. Was ich damit sagen will, wo sind Dinge in der Bibel, die wir wissen, wo Menschen Gott gesahen? irgendwelche Geschichten in der Bibel, wo plötzlich jemand Gott sah oder eine Gottesbegegnung hatte. Ja, so das war eine, so Mose, viel, viel früher, Dornenbusch. Mose sah einen Dornenbusch und er sah den Dornenbusch, er ging hin zum Dornenbusch und der Dornenbusch hat gesagt, zieh deine Schuhe aus, weil du bist auf dornigem Boden, nicht heiligen Boden. Und Gott hat sich manifestiert durch den brennenden Busch zu Moses. Und er hat gesagt, ich bin der ich bin. Und er hat seinen Namen ihn offenbart. Jetzt frage ich euch, ist Gott ein Feuerbusch? Nee, natürlich nicht. Gibt es irgendwelche andere Dinge in der Bibel, wo Gott sich offenbart hat in Dingen, dass Leute sehen konnten? Sag nochmal. Der Stab von Mose, ja, das war nicht wirklich ein Bild von Gott, aber das war eine Offenbarung, also wo Gott drauf sprach. Irgendwas anderes? Hagar, ja, da kam der Engel Gottes zu Hagar, ja. Die Wolke, Gott hat gesagt, in der Nacht werde ich mit euch sein in der Feuersäule und am Tag mit der Wolkensäule. Und wenn die Wolkensäule geht, die Herrlichkeit Gottes geht, dann werdet ihr gehen. Und wenn sie sich lagert, dann werdet ihr euch lagern. Jetzt ist die Frage, ist Gott eine Feuersäule? Nee. Warum macht Gott das? Sag nochmal. Frag ihn. Ich glaube, er macht es um uns, weil er uns zeigen will, dass er mit uns sein will. Er wollte mit seinem Volk sein. Gottes Sehnsucht ist, mit seinen Menschen zu sein. Yes, es war eine Hilfe uns oder dem Volk Gottes, die Unglauben hatten. Aber das war alles nur eine Vorschau, bis Jesus kam. Und Jesus, sagt uns die Bibel, ist... Lass uns zum Hebräer 1, Vers 1 bis 3 gehen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bibelstelle und ich will jemand anders einladen, das kurz zu lesen. Hebräer 1, 1 bis 3, wer würde das lesen gern? Ja.
Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise eben ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt.
Guck mal. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott. Im Vorfeld, Hebräer sagt uns, hat Jesus sich offenbart auf allerlei Weisen. Aber das war nur so eine Vorschau. Das war wie, weißt du, manche von euch können sich noch daran erinnern, an die Schwarz-Weiß-Bild-Fernseher. Weiß noch jemand? Schwarz-Weiß war. Und dann hat es immer wieder dann geflimmert und dann musste man dann hinstehen und ich kann mich auch noch dran erinnern.
Ja, genau, die Antenne heben und dann, ja, jetzt ist gut, aber da kommen wir so rein
und dann. Und jetzt gibt es die HD, oder ich weiß nicht, wie sagt man es auf Deutsch? HD? HD, das ist so klar, dass das Auge das gar nicht mehr wahrnehmen kann. Und das ist das, was Hebräer hier sagt. Früher habt ihr Skizzen gesehen von der Herrlichkeit Gottes, von wer Gott ist. Aber als Jesus auf die Bildfläche kam, habt ihr ihn, Gott in HD gesehen. Ist das nicht cool? Er ist der sichtbare Beweis des unsichtbaren Gottes. Und so Die frühen Kirchenväter haben geglaubt, dass das Sakrament geht darum, dass wir das, was sichtbar wird, was eigentlich unsichtbar ist, eine Gnade. Aber all das ging von dem aus, dass Gott gesagt hat, ich will mich euch erweisen und ich will mich euch zeigen und ich will Gemeinschaft mit euch haben. Jetzt kommen wir zum Abendmahl. Ist es Fleisch? Ist es Brot? Ist es Blut? Saft. Ups. Und doch, auf eine mysteriöse Art und Weise will Gott uns begegnen, indem, dass wenn immer wir zum Abendmahl kommen, dass wir die Herrlichkeit Gottes anschauen. Nicht, weil jetzt hier irgendjemand einen Hokuspokus macht, sondern weil Gott Jesus gesagt hat, wenn ihr mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, bleibt ihr in mir. Habt ihr das gewusst? Das ist, was die Bibel sagt. Johannes 6, lass euch kurz die Vorgeschichte. Jesus, die Speisung der 5000, sie haben alle die Wunder gesehen und sie gucken nach Jesus, sie finden ihn und Jesus fängt an, Geheimnisse zu erzählen. Und nicht nur Geheimnisse zu erzählen, sondern er fängt sie an zu offenden. Was heißt das nochmal? Also die sind danach richtig beleidigt und gehen weg. Weil Jesus anfängt zu erzählen von dem Brot des Lebens, das Manna, und das Manna bin ich, das Brot des Lebens bin ich, aber da hat er nicht aufgehört. Er hat gesagt, wenn ihr ewiges Leben haben wollt, müsst ihr mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Und dann bist du mal Jude, die kein Blut trinken dürfen. Und ganz sicher, ich meine, wir wollen ja auch kein Fleisch essen von Menschen. Aber das war für die nochmal viel vor den Kopf waren sie gestoßen, dass alle gegangen sind und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wollt ihr mich auch verlassen? Aber er hat nicht gesagt, du, das ist Abendmahl. Der hat nicht irgendwie was in die Richtung gesagt, sondern er hat es einfach nur gesagt, ihr müsst mein Fleisch essen, mein Blut trinken. So, wenn wir ans Abendmahl gehen und ich weiß, manche von euch sind, da denkt er jetzt, dass das Fleisch und Blut ist. Nein, das denke ich nicht. Ich finde es interessant, die Katholiken glauben ja, das ist ein Dogma für sie, dass da was passiert und sie wissen, und ich will nicht gegen die katholische Kirche hier sprechen, aber was ich gelernt habe für mich ist, Gott will uns begegnen in dem. Wie, kann ich nicht erklären. Dass er uns begegnen will, ist sicher. Und so wie er uns im Lobpreis begegnen will, so wie er uns in der Bibel begegnen will, will er uns im Abendmahl begegnen. So, die Dina ist gerade draußen, oder? Diana? Hey, kannst du reinkommen? Oh, sorry. Ich will mit euch einfach jetzt ganz bewusst zum Abendmahl gehen und nehme jetzt so viel weiterreden. Wenn wir das Abendmahl feiern in unserer Gemeinde, wir gehen ganz bewusst und Schritt für Schritt durch, nicht, weil es darum geht, eine Liturgie zu machen, sondern weil wir glauben, dass Gott uns begegnen will in diesem. Während wir zum Gnadenthron kommen, während wir diesen neuen und lebendigen Weg einschlagen, merkt man, dass wir immer und immer und immer wieder Gottes Gnade brauchen. Irgendjemand anders hier braucht Gnade Gottes jeden Tag? Wisst ihr, was Gnade bedeutet? Vergebung? Unverdientes Geschenk? Ich habe viele Predigten darüber gehört, unverdientes Geschenk. Ich habe sogar einmal eine Illustration gehört. In dieser Illustration hat er gesagt, du musst es so vorstellen, du fährst auf der B30 und mit 150 und plötzlich hält dich die Polizei an, weil du nur 120 fahren darfst. Und der Polizist kommt zu dir und sagt, sie sind zu schnell gefahren, bitte ihren Führerschein und alles. Und er geht zurück und er kommt wieder zu dir. Mercy, was ist Mercy? Nee, da gibt es einen Unterschied zwischen Mercy und Grace. Also das eine ist, dass er sagt, okay, du bist zu schnell gefahren, du musst nicht zahlen, du kannst gehen. Das ist eine zweite Chance. Okay, ich gebe dir noch mal eine Chance. Gnade ist, wenn er dir 100 Euro in die Hand drückt und sagt, schöne Fahrt. Now, als ich das mehr und mehr studiert habe, habe ich gemerkt, das allein bedeutet auch nicht Gnade. Gnade, okay, du kannst schon auch einfach wieder, ist okay. Wir haben es probiert. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du mit dem Joshua bist. Danke, dass du nicht nur Musik brauchst, um hier zu sein mit uns. Gar nichts, ist okay. Ist alles gut. Ist alles gut. So, Jesus, wir laden dich ein. Hier ist Gnade, wie ich es gelernt habe und wie das hat mein Leben verändert. Gnade ist nicht nur unverdientes Geschenk. Gnade ist, dass wir Anteil haben an der Beziehung mit Gott. Das ist nicht nur, dass wir ein Geschenk bekommen, sondern dass Gott selber mit uns unser Leben lebt. Das, dass er uns an der Hand nimmt und sagt, Gnade ist, ich gehe mit dir. Du bist nie mehr allein. Meine Treue ist mit dir, ganz egal, was passiert. Gnade ist nicht nur 100 Euro oder 10.000 Euro, die du kriegst und sagst, hier, hab Spaß. Gnade ist das, die Einladung in die intime Beziehung mit Gott selber. Das ist Gnade. Und so, wo immer du bist, musst du nach, oder sollten wir nach der Gnade gucken, weil wenn wir in der Gnade Gottes bleiben, dann ist es egal, wie schwach du dich fühlst. Weil wenn wir uns an seiner Gnade genügen, dann ist seine Kraft in den Schwachen mächtig. Warum? Weil du mit Gott da bist. Er nimmt dich bei der Hand und Leute sehen nicht dich, sie sehen Jesus in dir. Seht ihr das dann? Das ist ein ganz anderes Bild von Gnade wie nur unverdientes Geschenk. Unverdientes Geschenk kann unpersönlich sein. Aber Gott mit dir wird alles verändern. Und so jedes Mal, wenn wir zurück zum Abendmahl kommen, Jesus, ich liebe dich. Jedes Mal, wenn wir zurück zum Abendmahl kommen, sollen wir uns bewusst werden, was Jesus für uns gemacht hat, aber was er für uns ist. Wenn du das Brot isst, dann will Gott dir zeigen, dass Christus in uns Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn du das Blut oder den Traubensaft trinkst, dann ist es, dass du weißt, dass er für dich gestorben ist und dass er dich einlädt in diese Einheit, in diese Intimität, wo du weißt, wenn du selber nicht kannst, er sagt, ich bin da. Ich liebe dich und ich werde dich nie verlassen. Ich bete immer noch bis heute für Zeiten im Abendmahl, wo wir nur, weil wir das Abendmahl nehmen, plötzlich Freisetzung, Heilung und Dinge passieren, die wir uns nicht vorstellen könnten. Warum? Weil Jesus uns begegnet. Okay, genug gesagt. Wir laden dich ein, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Einfach für die nächsten Minuten, dass wir mit dir Gemeinschaft haben, aber auch, dass während wir das Abendmahl nehmen zusammen, dass wir verstehen und wissen, dass du immer mit uns sein willst. Dass du uns all das gibst, was wir brauchen. So komm, Geist Gottes. So, das Abendmahl ist auch ein Bundesmahl. Das heißt, all diejenigen, die sagen, ich will mit Jesus leben, ich will den Tod Christi teilen und mit ihm auferstanden sein, die unsere Sünden, ist okay, dass wir unsere Sünden vor ihm bekennen und dass wir sagen, Jesus, ich brauche dich. Das ist interessant. Wisst ihr, viele Leute, viele Christen denken, wir brauchen Jesus gar nicht. Wir können es ja eigentlich auch allein. Jedes Mal, wenn ich zum Abendmahl komme, verstehe ich ganz neu, ich brauche dich, Jesus. Ich kann es nicht ohne dich. Und ich habe es wieder versucht allein und wieder hat es nicht geklappt. Und so für einen Moment möchte ich dich einladen, einfach mal kurz innezuhalten, ruhig zu sein und zu sagen, Jesus, wo sind Dinge in meinem Herzen, die mich von dir trennen wollen? Wo ich Sünde, wo sind Dinge, die versuchen, mich abzuhalten von dieser tiefen Intimität mit dir? Und es kann sein, dass das Dinge sind, wo du versuchst, Dinge in eigener Kraft zu machen. Vielleicht sind es Süchte in deinem Leben. Und meine Einladung für einen Moment ist einfach, dass du sie zu Jesus bringst. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist. Und so will ich ganz bewusst meine Sünden vor dir bekennen, wollen wir unsere Sünden vor dir bekennen. Wo wir gegen dich gesündigt haben in unseren Gedanken, in unseren Taten, mit den Dingen, die wir gemacht haben oder auch mit den Dingen, die wir nicht gemacht haben. Jesus, wo wir dich nicht geliebt haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, unseren Nachbarn nicht geliebt haben wie uns selber, da bete ich, dass du uns gnädig bist, dass du uns vergibst. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, für all unsere Sünden. Paulus hat gesagt, wenn immer ihr zum Abendmahl kommt, prüfet eure Herzen und bringt es, nicht weil er uns verdammen will, weil Gott verdammt uns nicht, aber weil er uns zeigen will, dass wir ihn brauchen, dass wir es ohne ihn nicht können. Und das Tolle ist, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, was sagt die Bibel? Dann ist er treu und gerecht und vergibt uns all unsere Schuld. Wisst ihr, was ich gelernt habe über die Jahre, ist, dass wenn ich meine Sünden vor ihm bekenne, ist es nicht, dass ich mich auf meine Sünden konzentriere, sondern ich konzentriere mich auf derjenige, der sie mir vergibt. Und diese Einladung Gottes zu sagen, Jesus, ich brauche dich jeden Tag. Oft wache ich auf am Morgen und ich sage, Jesus, vergib mir. Ich brauche dich, ich liebe dich und ich will mehr von dir. Und so Jesus spreche das aus über jedem eins von uns, dass während wir unsere Sünden bekennen, du bist treu und gerecht. Und danke, dass nicht ich Sündenvergebung zuspreche, sondern Jesus, dass du das uns zusprichst, weil wir brauchen es alle. Dass du da sagst und sagst, Nico, wenn du deine Sünden bekennst, ich vergib sie dir. Und so will ich einfach bewusst das aussprechen über jedem eins von euch, die Vergebung Jesu. Und das Tolle ist, und das ist bei uns, wenn wir Abendmahl feiern, wir bleiben nicht stehen an dem Punkt, sondern wir geben Gott Dank. Wisst ihr, in manchen Kirchen, und das könnt ihr vielleicht auch, ist es nicht nur das Abendmahl, sondern das Eucharist. Wisst ihr, was Eucharist heißt? Im Lateinischen, das heißt das Mahl des Dankens. Eucharist heißt das Dankesmahl. Es geht nicht darum, unsere Sünden hinzuschauen, sondern Gott Danke zu sagen. Und das habt ihr jetzt schon gemacht, aber ich frage mal, wofür seid ihr dankbar? Ganz kurz, ein Satz oder ein Wort. Jareb, worüber bist du dankbar? Yes, dass wir keinen Krieg haben. Frieden. Ja, dass es uns gut geht. Dass ich da bin. Wenn es ein bisschen länger heute Abend geht. Wofür seid ihr noch dankbar? Dass er bei uns ist alle Tage. Also immer treu ist. Fürs neue Leben, den neuen Weg mit Gott. Dass er uns seinen Geist gegeben hat, wo alle Gaben sind. Und das ist auch das Wichtige, wenn wir zum Abendmahl kommen. Das Brot ist Brot und das Wein ist Wein. Der Geist Gottes ist der Veränderung, der uns in die Nähe Gottes zieht. Ja. Für jeden neuen Morgen. Und das Gute daran in den neuen Morgen ist, dass seine Gnade jeden Morgen neu ist. Jeden Morgen. Yes, er hat uns in Christus versetzt in himmlische Orte. Epheser 2, 1. Das Beste noch kommt. Wisst ihr, ich habe ein paar Rabbit Trails, aber manchmal ist es nicht einfach, in einem neuen Land zu sein. Weil jeder weiß ganz genau sofort, dass du nicht von hier bist. Gell? Ja. Leute sagen, du bist nicht von hier. Wo kommst denn du her? Und manches Mal habe ich gesagt, Jesus, das Schwierige ist, ich bin jetzt schon so lange in Kanada, dass ich auch nicht mehr nur Deutsch bin. Ich sitze zwischen zwei Stühlen. Ich bin nicht mehr voll Deutsch, aber ich bin auch nicht voll Kanadisch. Was bin ich? Und Jesus hat zu mir gesagt, als ich mal eines Tages mich beschwert habe, gesagt, wie du dich fühlst, sollte jeder Christ sich fühlen. Weil diese Welt ist nicht unser Zuhause. Wir sind Himmelsbürger. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Und das bedeutet nicht, dass die Welt uns egal sein soll. Im Gegenteil. Aber wir sollten wissen, dass das, was wir hier erleben, nicht alles ist. Und das Abendmahl sollen das immer wieder, weißt du, was Jesus gesagt hat? Er hat gesagt, tut es, bis ich wiederkomme. Bis eines Tages wollen wir mit Jesus das Bräutigamsmahl feiern. Das wird nur, nicht nur so ein kleines bisschen Brot sein, ein bisschen Traubensaft. Das wird ein Festessen sein. Aber was noch viel wichtiger ist, wie das Essen ist, ist, wir werden Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. So lass mich einfach kurz beten und Jesus einladen und hört das Evangelium an. Ich habe das aufgeschrieben, einfach in Kurzform. Unser himmlischer Vater, in deiner unendlichen Liebe hast du uns geschaffen. Und als wir von dir weggelaufen sind, sündigten und uns dem Tode zugeschrieben haben, hast du in deiner Barmherzigkeit deinen Sohn Jesus in unsere Welt gesandt für unsere Erlösung. Und durch den Heiligen Geist und die Jungfrau Maria wurde er Fleisch und wohnte unter uns. Im Gehorsam zu Gottes Willen streckte er seine Arme aus am Kreuz und opferte sich einmalig, dass durch sein Leiden und Tod uns Heil widerfahren ist. Und durch die Auferstehung brach er die Ketten des Todes und er trampelte die Hölle und den Teufel unter seine Füße. Und als unser großer Hohepriester setzt er sich zu Rechten des Herrn, dass wir mit Zuversicht zum Gnadenthron Gottes kommen können. Das ist das Evangelium. Wir sind weggelaufen, Jesus lief uns nach und er hat uns in die Herrlichkeit gezogen. Und wir sitzen in Christus in himmlischen Orten. Und in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot und er dankte und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Macht es, immer wenn ihr es macht, zum Gedächtnis an mich. Und in der gleichen Art und Weise nahm er den Kelch. Und heute, ich weiß, dass normalerweise ihr immer kleine Becher nehmt. Heute habe ich empfunden, wisst ihr, den Kelch? Jesus hat gesagt, Vater, wenn es nach mir geht, nimm den Kelch an mir vorbei. Jesus hat gelitten für uns, der Kelch des Leidens. Und er lädt uns ein, als die Kinder Gottes, Anteil zu haben, aber auch zu wissen, dass er diesen Kelch für uns trank. Und er hat gesagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wurde, für die Versünden vieler und euch, tut es im Gedächtnis an mich. Und so beten wir ganz bewusst, Heiliger Geist, dass du kommst, dass während wir dieses Abendmahl zusammen jetzt feiern, dass du präsent bist durch deinen Heiligen Geist. Wir sagen, komm, Heiliger Geist, segne das Brot und den Traubensaft, aber segne uns noch viel mehr, dass während wir das nehmen, dass wir wissen, schmecket und sehet, dass der Herr treu ist. Beten, dass du uns ziehst an dein Herz mehr und mehr in tiefer Gnade und Barmherzigkeit.